Die Presse.
Es ist eine Milliardeninsolvenz. Der Immobilien- und Warenhauskonzern Signa des Österreichers Rene Benko ist zahlungsunfähig.
Die Signa Holding hat heute Insolvenz angemeldet. Es ist ein tiefer Fall für Rene Benko.
Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent.
Das war, Sie erinnern sich bestimmt, im Oktober 2023 die größte Pleite der Zweiten Republik. Das Signa Immobilienimperium des Tiroler Unternehmers Rene Benko geht insolvent. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Gut zwei Jahre später, am Dienstag, dem 14. Oktober, da hat sich Rene Benko in Innsbruck in einer ersten Anklage vor Gericht behaupten müssen. Und nicht nur Benko selbst ist vor Gericht erschienen, auch das Benko-Team der Presse, wie ich meine Kolleginnen Helen Jankowski, Madeleine Stottmeier und Manfred See nenne, war vor Ort und sie haben uns von dort aus auf dem Laufenden gehalten. Welchen Eindruck macht Rene Benko? Welche Verteidigungsstrategie fährt er und was könnte das für zukünftige Anklagen bedeuten? Meine Kolleginnen haben sich, wie andere Journalistinnen, eigentlich auf einen langwierigen Verhandlungstag eingestellt. Richterin Andrea Wegscheider hat die Verhandlung von 9 bis 18 Uhr angesetzt. Beendet wurde der Verhandlungstag allerdings schon um kurz nach 11. Die Einvernahme von Benko endete schon nach wenigen Minuten. Doch vielleicht alles der Reihe nach, Helen Jankowski über einen denkwürdigen Tag am Innsbrucker Oberlandesgericht.
Ja, der 14. Oktober 2025 wird dem Landesgericht Innsbruck sicherlich in Erinnerung bleiben, denn die Sicherheitsvorkehrungen wurden ziemlich in die Höhe geschraubt. Grund dafür war, dass das Medieninteresse ziemlich enorm war. Es ist so, dass die Journalisten sich vorab akkreditieren mussten und dann durch eine eigene Sicherheitsschleuse hineingelotst wurden. Dann musste die Akkreditierung vorgewiesen werden, sowie ein gültiger Presseausweis. Und dann durfte man erst in den Schwurgerichtssaal vortreten. Dort durfte man sich dann aber auch nicht überall hinsetzen, sondern es gab Sitzplätze mit dem jeweiligen Namen des Mediums und dort hatte man dann Platz zu nehmen. Übrigens, ich soll jetzt nicht irgendwie wehleidig klingen, aber es war wirklich sehr, sehr eng. Darüber hinaus gab es natürlich auch noch Plätze für Schaulustige, allerdings war auch deren Zahl begrenzt. 10 an der Zahl gab es, weswegen sich manche Menschen schon um 5 Uhr in der Früh vor dem Landesgericht aufgestellt haben, um diese Platzkarten ergattern zu können.
Um kurz vor 9, da füllt sich der Schwurgerichtssaal am Innsbrucker Oberlandesgericht. Journalistinnen nehmen Platz, alle warten auf die Hauptakteure des heutigen Tages. Die beiden Oberstaatsanwälte Tia Graser und Peter Komender, die Richterin Wegscheider, den Verteidiger Norbert Wess und natürlich den Angeklagten Rene Benko höchstpersönlich. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
Es war ziemlich ruhig im Saal. Also ich deute das als Ausdruck der Spannung. Man muss bedenken, Benko sitzt seit Jänner in Untersuchungshaft. Also es hatte kaum jemand die Gelegenheit, ihn zu sehen, ihn zu sprechen. Alle waren gespannt, wie kommt der Mann daher? Wie sieht der aus? Meines Erachtens, ohne ihn jetzt von früher persönlich zu kennen, sieht man ihm die lange U-Haft schon an. Also für mich sieht er durchaus gezeichnet aus.
Flankiert von 7 Justizwachebeamten wird Rene Benko um kurz nach 9 in den Saal geführt.
Er ist sehr stark abgeschirmt gewesen von Justizwachebeamten und Polizei. Ich habe nicht weniger als 7 Justizwachebeamte gezählt. Also das war, möchte man meinen, die Bewachung, als wäre es ein Mafia-Boss. Ich deute es aber in die umgekehrte Richtung. Ich glaube, das war eher, um ihn vor der Außenwelt abzuschirmen. Also nicht, um ihn zu bewachen oder allenfalls in einer Flucht zu hindern, sondern eher, um zu verhindern, dass jemand von außen sozusagen zu ihm vordringt.
Rene Benko kam in Anzug und Krawatte, rote Krawatte, dunkler Anzug, weißes Hemd. Er hat an sich sehr gut gewirkt. Er hat auch so gewirkt, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, als hätte er sich einen frischen Haarschnitt verpassen lassen. Und jedenfalls hat er sichtlich abgenommen. Also er ist wirklich schmal geworden. Wenn er gesprochen hat, dann hat er klar gesprochen, mit ruhiger Stimme, nicht allzu laut, nicht allzu leise, hat die Fragen sehr direkt beantwortet, ohne Schnörkel. Ja, also ich würde sagen, wie ein gebrochener Mann sieht er nicht aus, aber man muss auch sagen, die Monate in der U-Haft, die haben ihn schon gezeichnet, also er ist durchaus blass im Gesicht.
Dann ist es soweit, die Anklage erhält das Wort. Dazu muss man wissen, dass diese erste Anklage so etwas wie eine Aufwärmrunde zwischen René Benko und der WKStA ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nämlich in über ein Dutzend weiteren möglichen Anklagen gegen den Immobilienunternehmer. Ein ganz großer Signer-Betrugsprozess wird von vielen Seiten erwartet. René Benko, der hat da heute klargemacht, dass er trotz Untersuchungshaft sich nicht geschlagen geben wird und gemeinsam mit seiner Verteidigung wohl auch bei zukünftigen Verfahren einen Kampf liefern wird.
Zunächst war der auch wieder mit Spannung erwartete Eröffnungsvortrag der Staatsanwaltschaft, um genau zu sein, der WKStA. Da wurden die Vorwürfe in Richtung trügerische Glieder vorgetragen. Im Gegensatz dazu, und das war für mich die große Überraschung, kam dann der Vortrag der Verteidigung, der absolut konträr war. Jetzt könnte man meinen, ja, nona net, der wird ja nicht alles zugeben und alles das sagen, was die WKStA sagt. Das natürlich nicht. Aber dass es so einen Clash gibt, ja, und dass die Verteidigung die Anklage geradezu in der Luft zerreißt, das habe ich dann doch nicht vermutet.
Benkos Anwalt Norbert Wess hat übrigens auch schon Ex-Minister Karl-Heinz Grasser oder die ehemalige Familienministerin Sophie Kramersin vor Gericht vertreten. In seinem Verteidigungsstatement heute hat er die Anklage als falsch bezeichnet. Dazu schauen wir uns vielleicht noch einmal die Anklage genauer an. Sie lautet auf betrügerische Glieder und beinhaltet zwei Anklagepunkte. Soll heißen, René Benko soll Geld nicht zum Bezahlen von Schulden im Rahmen seiner Privatinsolvenz verwendet haben, sondern zur Seite geräumt haben. Und zwar einmal in Form von einer Mietvorauszahlung, Anklagepunkt A, und einmal in Form einer Schenkung an seine Mutter, Anklagepunkt B. Genauer können Sie das in unseren bisherigen Folgen zu diesem Strafverfahren nachhören. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wie reagiert jetzt die Verteidigung auf diese Vorwürfe?
Es wurde der Anklage sogar abgesprochen, überhaupt irgendein einziges Argument zu haben. Man hat gesagt, die Anklage hat schon von Grund auf nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Ist am Kern vorbeigegangen, man findet beim besten Willen keinen Ansatzpunkt für eine Strafbarkeit. Der Mandant habe auch gar kein Motiv gehabt, wenn man der WKStA folgt. Und der Anwalt des René Benko, nämlich der Strafverteidiger Norbert Wess, hat gemeint, das ist so falsch, was in der Anklage steht, dass er jetzt in Zukunft an Universitäten mit Professoren und Studenten diskutieren wird, wie man nur so eine falsche Anklage schreiben kann.
Eine Aussage, die die Verteidigung so begründet.
Da heißt es, wie kann jemand betrügerische Glieder verüben, also Vermögenswerte dem Zugriff der Gläubiger entziehen, wenn die Vermögenswerte ja da waren. Ein kurzes Beispiel. Benko wird vorgeworfen, er habe eine Vorausmietzahlung geleistet und habe dadurch Geld sozusagen aus der Hand gegeben, die eigentlich den Gläubigern zustehen würden. Und da sagt die Verteidigung, man übersieht ja, dass er dafür ein Mietrecht bekommen hat. Er hat also eine Mietvorauszahlung geleistet und hatte dadurch ein Mietrecht inne. Und dieses Mietrecht habe doch auch einen Gegenwert. Also es sei ja gar kein Geld verloren gegangen.
Wirtschaftsjournalistin Madeleine Stottmeier ist von dieser Strategie noch nicht überzeugt.
Norbert Wess' Strategie basiert so ein bisschen darauf, dass er meint, naja, ein Platier dürfte ja dann nicht mal mehr Brot und Butter irgendwie kaufen. Das wäre dann auch Gläubigerschädigung. Ich glaube, die Gläubigerschützer sehen das anders. Ich habe mit dem KSV gesprochen. Die sagen, also eine Villa gehört definitiv nicht zu den Grundbedürfnissen. Ja, die Grundbedürfnisse dürfen gedeckt sein in einer Insolvenz. Das ist ganz klar. Aber es ist eben nicht so, dass man über Jahre hinaus ein Mietvertrag in einer Villa sich sichern darf.
Auch der zweite Anklagepunkt wurde vor dem Gericht zerrissen, wie mein Kollege Manfred Seders formuliert. Das Geld, das René Benko der Anklage zufolge seinen Gläubigern vorenthalten hat, indem er es seiner Mutter schenkte, das stamme nämlich aus der Inc-B-Stiftung und sei, so die Verteidigung, somit also sowieso immer nur für die Familie gedacht gewesen. Es kommt zur Einvernahme von René Benko. Sein Anwalt Wess hat davor schon klargemacht, Herr Benko wird sich als nicht schuldig erklären. Doch die Einvernahme ist schnell erledigt. Benko nimmt sein Recht zu schweigen wahr.
Er hat sich grundsätzlich bereit erklärt, auszusagen. Allerdings hat er auf eine Gegenäußerung zur Anklageschrift verwiesen, die er mit Hilfe seiner Verteidiger erstellt hat und die er am Freitag dem Gericht vorgelegt hat. Er meinte, er habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und auf die Frage der Richterin, ob er dann jetzt dann überhaupt noch Fragen eben zum Beispiel von den Oberstaatsanwälten beantworten wollen würde, hat er Nein gesagt. Das heißt, er hat nur zu Protokoll gegeben, dass er sich nicht schuldig bekennen möchte und danach aber eben keine Fragen mehr beantwortet. Das bedeutet, dass seine Einvernahme nach nicht einmal 5 Minuten beendet worden ist.
Die Richterin hat dann gefragt, naja, Herr Benko, Sie können jetzt Fragen beantworten. Sie müssen nicht, aber Sie können. Das ist ja auch eine Chance für einen Beschuldigten, sich gut darzustellen. Ja. Von dieser Chance hat er keinen Gebrauch gemacht. Er hat gesagt, für mich ist es damit beendet, hat die Richterin gesagt. Na gut, dann ist die Einvernahme beendet, sozusagen, ehe es überhaupt begonnen hat, und das war's dann.
Der Plan der Richterin, die für Mittwoch angesetzte Zeugenbefragung schon am Dienstagnachmittag durchzuführen, schlägt fehl. Von den geplanten Zeugen hatte leider niemand so spontan Zeit. Anklage, Verteidigung und Journalistinnen warten also gebannt auf den zweiten Verhandlungstag am Mittwoch und die Aussagen der geladenen Zeugen. Von denen erhofft man sich hauptsächlich Einblicke in das undurchschaubare Signer-Imperium.
Es wird spannend, wer von den geladenen Zeugen aussagt. Geladen sind Benkos Mutter, die Ingeborg, seine Frau. Hier werden keine Zeugenaussagen erwartet, aber auch der Chefcontroller wird sich wahrscheinlich ausführlicher äußern. Das könnte äußerst spannend sein. Genauso wie 2 Signer-Mitarbeiterinnen, die mehr Details zur Buchhaltung geben können. Genauso spannend könnte der Finanzchef Pierold sein und eben auch Mühlberger. Aber ob hier wirklich Aussagen getätigt werden, ist schwer abzuschätzen. In der Vergangenheit hat zum Beispiel Mühlberger jegliche Aussagen verweigert.
Und wenn da alles nach Plan läuft, dann sollen Richterin Andrea Wegscheider und ein Schöffensenat, bestehend aus 2 Laien und einem Berufsrichter, am Mittwoch auch gleich ein Urteil fällen. Das ist trotz der ungewöhnlichen Verteidigungsstrategie, die wir am Dienstag gesehen haben, realistisch.
Man muss einfach auch damit rechnen, wenn man einen Verhandlungsplan ausarbeitet, dass die Verteidigung in Fundamentalopposition geht. Also es ist ja nicht zu erwarten, dass immer allem nachgekommen wird. Also die Verhandlungspläne sind schon so konzipiert und so aufgestellt, dass man sozusagen ein komplettes Bestreiten jeglichen Vorwurfs in Betracht zieht. Trotzdem geht sich das dann zeitlich leicht aus bis morgen, insbesondere ja deshalb, weil man heute viel Zeit eingespart hat, weil ja die Benko-Einvernahme weggefallen ist.
Auf betrügerische Krieger drohen bis zu 10 Jahren Haftstrafe. Es gilt für René Benko, wie gesagt, die Unschuldsvermutung. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Dranbleiben. Umfassende Berichterstattung zum Nachlesen finden Sie wie jeden Tag in den Shownotes. Helen Jankowski wird auch morgen wieder live aus dem Gerichtssaal tickern. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.